ein NATO-Stützpunkt, ein Hubschrauberlandeplatz, eine Bundeswehrkaserne. Alles Orte, an denen Männer, die möglicherweise einen bewaffneten Umsturz planen, besser nicht sein sollten. Sollten. Die Gruppe Reuss beschäftigt gerade die deutsche Justiz im größten Terrorprozess seit Jahrzehnten. Der Investigativjournalist Martin Kaul hat sich zusammen mit KollegInnen vom WDR selbst auf die Spuren der Reichsbürger begeben. Mit ihm schauen wir auf den Teil der Gruppe, den die Ermittler den militärischen Arm nennen. Martin erzählt uns von mutmaßlichen Plänen, eine neue deutsche Armee aufzubauen und von so mancher Bundeswehrkaserne, die ihr Sicherheitskonzept dringend überdenken sollte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Montag, der 22. September. Hallo Martin, willkommen bei 11KM.
Hallo Elena, hi, schön dich zu hören. Ein Morgen in Nellingsheim, Oktober 2022, Baden-Württemberg. Ganz süßer Ort. Unter dem Dach in einem ganz normalen Haus wohnt ein Mann, der zu dem Zeitpunkt Angestellter ist bei der Bundeswehr. Bei einer besonderen Einheit, dem KSK, kennen manche, ist eine Abkürzung für Kommando Spezialkräfte und das ist so eine der wichtigsten Eliteeinheiten der deutschen Bundeswehr. Er selbst ist kein Kommandosoldat, sondern Logistiker dort. An dem Morgen geht der Soldat, der heißt Andreas Meyer, aus seinem Haus, hat seinen Hund dabei, steigt in sein Auto und zwei Männer kommen mit. Grauer Skoda. Einer der Männer war früher mal Polizist, hat zu dem Zeitpunkt Karriere gemacht als Redner auf Corona-Demos. Und ein anderer, das ist ein alter Fallschirmjäger, der war mal Kommandeur bei der Bundeswehr, auch in Calw da unten. Das ist Rüdiger von Pescatore. Und was die Männer nicht ahnen, ist, dass der MAD, der militärische Abschirmdienst, sie an diesem Tag beobachtet, ihre Bewegungen dokumentiert. Und auch andere Sicherheitsbehörden haben sie auf dem Schirm, überwachen Telefone.
Was ist der militärische Abschirmdienst und warum überwacht er diese drei Männer?
Das ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr. Und der ist dafür zuständig, Gefahren von der Bundeswehr abzuhalten und Extremismus zu erkennen. Und die Männer stehen unter Beobachtung, weil sie Teil einer Gruppe sein sollen. Und zwar der sogenannten Gruppe Reuss. Die kennt man vielleicht inzwischen aus den Nachrichten.
Eine Extremistengruppe soll einen gewaltsamen Umsturz des politischen Systems in Deutschland geplant haben.
Dazu soll die Gruppe einen militärischen Arm gebildet haben, der für den Umsturz Waffen besorgen und auch Tote in Kauf nehmen wollte.
Da gibt's einen Mann, Heinrich der 13. Prinz Reuß.
Er soll der Kopf einer terroristischen Vereinigung gewesen sein.
Auch die Männer, über die wir reden, stehen inzwischen vor Gericht in Stuttgart und Frankfurt. Es gibt noch einen weiteren Prozess in München.
Und diese Prozesse laufen ja noch. Bis zu den Urteilen gilt die Unschuldsvermutung für alle Angeklagten und damit auch für Andreas Meyer, Rüdiger von Pescatore und den dritten Mann im Skoda, die da 2022 vor der Verhaftung vom MAD beobachtet werden.
Wir hatten die Gelegenheit, mit Ermittlern zu sprechen, mit Agenten vom Nachrichtendienst, mit vielen Zeugen, Nachbarinnen und Nachbarn. Wir haben einen der Angeklagten im Gefängnis besucht und wir hatten auch die Gelegenheit, das ein oder andere vertrauliche Dokument zu sehen, aus dem heraus wir Dinge rekonstruieren können. Wir haben uns also sehr, 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 sehr intensiv mit allen Mitteln, die die investigative Recherche hergibt, mit diesem gesamten Komplex befasst und sind heute in der Lage, das sehr genau zu rekonstruieren, was genau da passiert ist.
Was weiß der MAD zum damaligen Zeitpunkt über Andreas Meyer und Rüdiger von Pescatore? Wer sind diese Männer?
Rüdiger von Pescatore ist ein Mann, der schon seit langem nicht mehr bei der Bundeswehr ist, aber der eine schillernde Geschichte hat. Der war in den 90er Jahren Fallschirmjäger-Kommandeur in Calw, da wo heute auch das KSK seinen Sitz hat. Und zwar zu einer Zeit, als das KSK dort aufgebaut werden sollte. Kurz davor, in der letzten Einheit, hatte Pescatore da was zu sagen. Und da ist er damals aufgefallen, weil Waffen in großem Stil verschwunden sind. Waffen, die unter Pescatores Verantwortung lagen und die weggekommen sind. Unter anderem 44 Makarov-Pistolen, die bis heute teilweise noch gesucht werden. Pescatore ist damals aufgeflogen und vor Gericht gelandet, weil er Waffen unterschlagen hat. Und ist aus der Bundeswehr geflogen, ist dann nach Brasilien gegangen und irgendwann dann taucht er hier wieder auf. Über 30 Jahre später. Andreas Meyer, der ist Logistiker bei der Bundeswehr zum damaligen Zeitpunkt. Und zwar ist er zuständig einfach für logistische Organisation, Truppenversorgung, Dinge, die vielleicht Einheiten brauchen, die im Ausland unterwegs sind. Und er ist bei der Bundeswehr krankgeschrieben, geht da nicht mehr hin. Aber zu Hause, da ist er unter anderem mit Pescatore unterwegs, offenbar daran beteiligt, sagt die Bundesanwaltschaft, sich in größerem Stil vorzubereiten auf irgendwas, was da kommen könnte. Ein Tag X, die Bundesregierung vielleicht abzulösen. Rüdiger von Pescatore und Andreas Meyer haben sich noch gar nicht vor Gericht eingelassen und wir haben ihnen natürlich auch viele, viele Fragen gestellt zu jedem einzelnen Detail, weil wir natürlich auch wissen wollen, wie sie dazu stehen und was sie dazu sagen, aber sie haben sich leider weder vor Gericht noch uns gegenüber dazu geäußert. Zum damaligen Zeitpunkt ist ein großer Sicherheitsapparat in Deutschland, Dutzende, vielleicht sogar hunderte Beamte in ganz unterschiedlichen Behörden, sind hinter den Leuten her. Und zwar hinter ganz unterschiedlichen Leuten, einem großen Netzwerk, das sich um diesen sogenannten Prinz Reuß drehen soll. Da sind das Bundesamt für Verfassungsschutz eingeschaltet, da sind Landesämter für Verfassungsschutz eingeschaltet. Die Bundesanwaltschaft führt Ermittlungen, die Polizeibehörden arbeiten zu, das Bundeskriminalamt und dann irgendwann eben auch der militärische Abschirmdienst in einer wirklich großen Operation. Der Name BAO, besondere Aufbauorganisation Schatten. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Vizechef des militärischen Abschirmdienstes zu sprechen, Thorsten Ackmann.
Wir sind dann im Laufe der Zeit von den anderen Sicherheitsbehörden eben informiert worden. Achtung, passt mal auf. Hier gibt es eben auch aktive und vor allem auch nicht aktive Bundeswehrsoldaten mehr. Und das ist für uns dann natürlich ein Anlass gewesen, auch hier mit einzusteigen.
Und worüber wir jetzt hier reden, das ist der sogenannte militärische Arm. Die Ermittler sagen, es habe einen militärischen Arm dieser Gruppe gegeben und sie zählen Rüdiger von Pescatore und Andreas Meyer dazu. Pescatore soll der, ja, im Prinzip Anführer gewesen sein. Er ist angeklagt als Rädelsführer und Meyer habe die Logistik gemacht.
Der MAD beobachtet also, wie die drei Männer an diesem Morgen im Oktober 2022 in das Auto von Andreas Meyer steigen. Wohin fahren sie?
Zwei Männer sitzen vorne, einer hinten. MAD protokolliert alles minutiös und protokolliert sogar, wie sie anhalten, damit zwischendurch der Hund pinkeln kann. Und dann dokumentiert der MAD auch, wie das Fahrzeug später auf das Gelände einer Kaserne einbiegt. Das ist eine besondere Kaserne in Niederstetten, Baden-Württemberg. Da hat das Transporthubschrauberregiment 30 seinen Sitz. Das ist ein wichtiger Ort für die Bundeswehr, um Versorgungsflüge mit Hubschraubern zu organisieren, also um Personen zu transportieren oder auch Material oder Soldaten. Und da in Niederstetten gibt es ein Flugfeld, Kaserne ist als militärischer Sicherheitsbereich markiert und die Männer können sich offenbar Zugang verschaffen. Das jedenfalls notiert der MAD dann später und schaffen es, auf das Gelände zu kommen. Der militärische Abschirmdienst dokumentiert, wie Meyer mit seinen Kontaktpersonen auch auf dem Kasernengelände sich bewegt. Er geht wohl in die Truppenküche, trifft da jemanden. Anschließend sind sie in der Nähe des Flugfeldes. Und das sollte natürlich eigentlich nicht einfach möglich sein, dass da irgendwelche fremden Leute rumlaufen können. Erst recht nicht Leute wie Pescatore, die wegen der Unterschlagung von Waffen vorbestraft sind, ne? Und dann fahren sie später auch noch in eine andere Kaserne, nach Laupheim. Laupheim, da sind auch Hubschrauber, ein Hubschraubergeschwader der Bundeswehr stationiert, die sogenannten CH-53, allwettertaugliche Hubschrauber, mit denen man sich bewegen kann. Viele kennen die vielleicht aus dem Fernsehen, wenn sie Bilder von Afghanistan vor Augen haben. Und das ist nicht der einzige Besuch von Meyer und anderen. Die fahren an anderen Tagen auch noch in andere Kasernen. Die fahren nach Fritzlar. Es gibt einen NATO-Stützpunkt in Ulm. Wilhelmsburg-Kaserne. Da soll Andreas Meyer sich aufgehalten haben und offenbar auch am Telefon anderen sogar erzählt haben, dass er dort zum Ausspionieren gewesen sei. Es gibt einen Besuch in der Lechfeld-Kaserne in Augsburg. Da geht die Bundesanwaltschaft davon aus, dass die so eine Art Hauptquartier für einen möglichen, ja, Tag X hätte sein können, dass man von da vielleicht dann tatsächlich Flüge unternimmt in der Republik mit irgendwelchen Trupps, die einem möglicherweise genehm sind und helfen würden. Also es gab durchaus verschiedene Momente, in denen Meyer und andere in verschiedenen Besetzungen in Kasernen gefahren sind oder zu Kasernen hin und offenbar auch Telefonate, in denen sie davon berichten, was sie da vorhaben und dass sie im Prinzip auf Tour sind. Auffällig ist, dass es oft Kasernen sind, die einen Bezug haben zu Hubschraubern, zu luftbeweglichen Kräften. Meyer selbst und Pescatore haben wir natürlich auch gefragt. Die sagen dazu nichts, äußern sich nicht. Aber die Bundesanwaltschaft sieht das relativ klar. Das seien Ausspähfahrten gewesen, mit dem klaren Ziel und Zweck, Kasernen auszuspähen, um sie vielleicht an einem Tag X dann selbst benutzen zu können. Dann hören Ermittler ein Telefonat ab und man hört darin drei Männer, die unterhalten sich. Und das haben wir hier mal nachsprechen lassen.
Menschenskinder. Ja, nee, wir haben heute ein paar Standorte uns heute noch angeschaut und das sieht ganz vielversprechend aus.
Sehr gut, sehr gut.
Und es geht offenbar darum, dass sie eben Zugang zu den Kasernen bekommen können und wie leicht das auch ist.
Vor alle Dinge, du kommst überall rein, gell? Ah, ohne Ausweis.
Ja, ja, das ist ja mittlerweile normal.
Hammer, oder?
Und die machen sich lustig, so hört sich's jedenfalls an und können es vielleicht selber nicht fassen. Und man muss sich noch mal vorstellen, das war ja im Herbst 22. Da waren die Russen schon mit der Vollinvasion der Ukraine beschäftigt. Das heißt, das war nicht irgendwann, sondern die Sicherheitslage war natürlich äußerst angespannt.
Bis zwar mitten im Krieg, aber da fragt keine Sau.
Wie kann denn das überhaupt sein, dass drei Männer auf ein Kasernengelände der deutschen Bundeswehr kommen und sich da relativ frei bewegen können?
Bei Meyer ist es eigentlich relativ leicht noch zu erklären. Meyer war ja seinerzeit noch Soldat. Er hatte einen Truppendienstausweis der Bundeswehr, war zwar krankgeschrieben, aber wenn man einen dienstlichen Anlass hat, dann kann man sich schon auch Zugang verschaffen. Das ist erstmal soweit nicht besonders überraschend. Die größere Frage ist, was ist mit anderen? Also wie ist es möglich gewesen, dass offenbar auch andere Dritte einfach so mit auf Bundeswehrgelände kommen konnten. Und dafür gibt es eigentlich keine plausible Erklärung. Also erstens müssten sie einen dienstlichen Anlass haben, sie müssten vermutlich angemeldet sein und vor allem müssten sie jedenfalls ihren Personalausweis abgeben im sogenannten Passwechselverfahren. Das heißt, man kriegt einen Zugangsausweis und legt seinen Personalausweis hin. Es müsste eigentlich auch dokumentiert sein. Ja, uns hat natürlich auch interessiert, was sagt das Bundesverteidigungsministerium eigentlich dazu? Das ist ja erstmal seltsam, dass die da offenbar problemlos Zugang haben konnten, am Telefon noch darüber feixen, wie leicht es ist. Wie kann das sein, dass das so einfach möglich ist?
Ob der von Ihnen geschilderte Zutritt von Dritten in militärische Liegenschaften in Begleitung von Herrn M. stattgefunden hat, kann derzeit unsererseits nicht nachvollzogen werden.
Das ist ein nachgesprochener Ton, aber das Originalzitat.
Ich bitte um Verständnis, dass wir uns zur hypothetischen Fragestellung nicht äußern.
Das hat uns natürlich einfach gewundert, denn wenn man jetzt dieses Statement aus dem Bundesverteidigungsministerium hört, dass es eine rein hypothetische Frage gewesen sein soll, ob die da waren oder nicht und dass man sich dazu nicht äußere, dann passt das natürlich nicht ganz damit zusammen, dass der militärische Abschirmdienst selbst, der ja für das Bundesverteidigungsministerium arbeitet, diese Besuche dokumentiert hat. Ja. Und da fragt man sich natürlich schon, kann es denn vielleicht sein, dass da die Aufarbeitung nicht so richtig funktioniert hat? Also wenn man sich vorstellt, da laufen Terrorverdächtige auf deutschen Kasernen offenbar rum und das ist jetzt 3 Jahre her. Da hätte man ja Gelegenheit gehabt, sich das einfach mal alles so vorzulegen, dass man auch der Öffentlichkeit beantworten kann, was für Konsequenzen daraus gezogen worden sind, wie das aufgearbeitet wurde. Und dazu war jedenfalls unserem Eindruck nach das Bundesverteidigungsministerium eben nicht sprechfähig. Ne? Da schließen sich ja viele Fragen an. Gibt es tatsächlich keine Dokumentation, die das Verteidigungsministerium abrufen kann über diese Kasernenbesuche, Kasernenausspähungen mutmaßliche? Gibt es keine Listen von Personalausweisen, die sich dort rekonstruieren lassen? Wurden tatsächlich keine Personalausweise genutzt? War das einfach alles wirklich so möglich, obwohl Russland schon in die Vollinvasion auf die Ukraine betrieben hat? Das sind ja doch einige gewichtige Fragen, auf die man jetzt 3 Jahre später eigentlich eine Antwort haben könnte. Und wir haben dazu auch gesprochen mit denjenigen, die im Verteidigungsausschuss dafür zuständig sind.
Es handelt sich um Einzelfälle, das ist völlig klar. Trotzdem müssen wir systemisch auch daran arbeiten, dass sich solche Einzelfälle nicht wiederholen.
Thomas Röwekamp, der ist Mitglied der CDU und er ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag.
Die größte Bedrohung unserer Sicherheit ist zurzeit von außen durch Russland, aber es bleibt auch eine latente Bedrohung von innen, insbesondere durch rechtsradikale und rechtsextreme Kräfte.
Der spricht hier natürlich nicht nur von diesen Ausspähversuchen damals, sondern auch von dem, was die Sicherheitslage jetzt im Allgemeinen hergibt.
Ich schätze das Sicherheitsrisiko als erheblich ein, bezogen auf die gesamte Infrastruktur, die bei uns militärisch nutzbar ist.
Das Problem ist, dass das nicht kontrolliert wird vom Ministerium, wie damit umgegangen wird. Und dass auch zum Beispiel es keine Probleme macht, wenn man etwas nicht meldet.
Meine Kollegin Helene Frömke, mit der ich diese Recherche zusammen gemacht habe, die hat auch mit der grünen Politikerin Sarah Nanni gesprochen. Und die erzählte zum Beispiel von einer eigenen Beobachtung, die sie mal gemacht habe.
Also mir ist das selber passiert, dass ich bei einer Übung war und offensichtlich Leute von externen Fotos gemacht haben. Also die haben sich nicht auf dem Gelände befunden, sondern von draußen diese Fotos gemacht. Und dann habe ich den Übungsleiter darauf angesprochen. Muss man das jetzt nicht irgendwie melden? Sagen Sie dem MAD Bescheid. Der hat das relativ lapidar abgewunken. Und das geht eigentlich gar nicht, solange sowas so ist. Brauchen wir uns irgendwie auch nicht wundern, dass da viel mitgespielt und gearbeitet wird und versucht wird, solche Sachen auszusperren.
Das zeigt natürlich, dass das Thema Kasernensicherheit einfach ein total volatiles Thema ist. Aber was jetzt unseren konkreten Fall angeht, also jetzt genau diese Recherche, die Frage, wie konnten diese Leute da so unterwegs sein, da haben wir nicht den Eindruck, dass es Antworten gibt. Im Gegenteil, da haben wir eher gehört, auch aus Reihen von Leuten, die sich in dieser ganzen Materie sehr gut auskennen, dass der Eindruck war, das guckt man sich vielleicht besser nicht so doll an, denn es ist nicht erfreulich, was da rauskommt. Ja, also, dass das so möglich war.
Welche Konsequenzen zieht denn das Bundesverteidigungsministerium aus dem Fall?
Das Bundesverteidigungsministerium konnte uns dazu keine konkrete Antwort geben. Es hieß nur, die allgemeine Sicherheitslage sei nicht erhöht worden. Es habe Sensibilisierungsgespräche gegeben. Und ansonsten scheint das aus unserer Wahrnehmung keine besondere Rolle gespielt zu haben.
Reicht das, Sensibilisierungsgespräche zu führen?
Ja, das ist genau die Frage. Im Idealfall reicht es ja vielleicht, wenn diejenigen, die da sitzen an den Pforten, ordentlich hingucken. Es gibt an vielen deutschen Kasernenstandorten private Sicherheitsunternehmen, die dafür die Sicherheit sind. Das ist eine Frage von Kosten, auch eine Frage von Personal, dass man das seinerzeit ausgegliedert hat. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sagen, das muss man wieder ändern, weil die militärische Sicherheit in den Kasernen zu wichtig ist, um sich solche Einfallstore leisten zu können.
Die politische Aufarbeitung mit Blick auf Kasernensicherheit stockt also, sagst du. Was machen denn die Ermittler damals konkret mit den Infos, die sie bei der Beschattung der 3 Männer sammeln?
Am Ende aller Tage führt es unter anderem dazu, dass die Ermittler zugreifen.
Heute früh ging die Polizei in einer bundesweiten Großrazzia gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der sogenannten Reichsbürger vor.
Und dann gibt es am 7.12.2022 ja eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
3000 Beamte durchsuchten gleichzeitig 130 Objekte.
25 Menschen wurden nach Angaben der Bundesanwaltschaft festgenommen.
Und ihnen wird zum Vorwurf gemacht, eben beteiligt gewesen zu sein an diesen mutmaßlichen terroristischen Vorbereitungen. Die stehen heute vor Gericht in Frankfurt, Stuttgart, München und die Prozesse gelten als mit die größten Terrorprozesse in der jüngeren deutschen Geschichte. Und diesen Gerichtskomplex muss man sich wirklich wie ein riesengroßes Mammutverfahren vorstellen, das sich sehr mühsam und langsam dahin zieht. Das sind Dutzende, wenn nicht über 100 Verhandlungstage, die da geplant sind. Bis 2027 sind diese Termine angesetzt bislang. Das heißt, das wird auch noch lange dauern und da werden natürlich alle kleinen Details von jeder Seite bewertet und gewandt. Die meisten der Angeklagten haben zwei Pflichtverteidiger, haben darüber hinaus manchmal noch Wahlverteidiger, eine riesengroße Gruppe von Rechtsanwälten, die alle sozusagen jedes Detail dieses komplexen Verfahrens beleuchten. Und was dann am Ende rauskommt, auch wie das Gericht dazu entscheidet, das ist eine Frage des Gerichts. Und man muss auch sagen, bis dahin gilt natürlich für die Angeklagten die Unschuldsvermutung.
Wie gefährlich war diese Gruppe Reuß und wie ernst zu nehmen sind diese Pläne von Rüdiger von Pescatore und Andreas Meyer gewesen? Was haben die Ermittler denn bei diesen groß angelegten Razzien bei denen gefunden?
Also als am 7. Dezember 2022 die Razzien in Deutschland stattgefunden haben, wurden unter anderem auch Waffen gefunden. Und auch im Haus von Andreas Meyer wurde im Gästezimmer, wo Rüdiger von Pescatore sich aufgehalten hat, offenbar ein Rucksack gefunden mit einer Waffe, mit einer geladenen Makarov-Pistole. Übrigens einer Pistole, die die Ermittler einem Bestand zuschreiben, der in den 90er Jahren bei der Bundeswehr abhanden gekommen ist. Und das zeigt ja schon auch, man kann nicht so tun, als wenn das hier alles nur aus dem Reich der Märchen stammt. Das sind ganz konkrete Funde ja auch gemacht worden. Sie haben zum Beispiel in der Garage geprägte Nummernschilder gefunden. Darauf steht M-Stab. Vorne ein M, dann ein Bindestrich, dann Stab, dann eine Nummer. Am Ende die 1. Jetzt kann man sich ja fragen, wozu brauche ich ein Nummernschild, auf dem M-Stab steht? Und das soll wohl für militärischer Stab stehen. Das heißt, da gibt es ja anscheinend die Fantasie, eines Tages mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren, wo man sich sein eigenes Nummernschild anbringt und dann damit tätig zu werden. Und was zum Beispiel auch gefunden wird bei Meyer, ist ein vorformulierter Brief an Tankwarte.
Sehr geehrter Bürger, sehr geehrter Tankwart, aufgrund des momentanen Kriegsrechts der Alliierten ist jeder Soldat der neuen deutschen Armee nach Vorlage seines Wehrpasses berechtigt, sein militärisches Fahrzeug an jeder zivilen Tankstelle zu betanken.
Ja, das hört sich natürlich total verrückt an. Briefe an Tankwarte für die neue deutsche Armee. Andererseits gehen da natürlich auch Bilder und Fantasien los. Ja, also überlegt mal. So weit sind die Gedanken dann offenbar gegangen. So weit hat die Fantasie gereicht. Eines Tages mit Ausweisen der neuen deutschen Armee da möglicherweise vorzufahren. Also das ist jedenfalls mein Eindruck nach allem, was ich da gesehen habe. Es gab auch ein Organigramm, es gab eine Präsentation, wo Überlegungen angestellt wurden, welche Fahrzeuge konkret benutzt werden können. Es gab einen Zettel mit einer Liste von 286 sogenannten Heimatschutzkompanien. Wohl erstmal nur Pläne, aber es soll laut Bundesanwaltschaft auch erste kleine Heimatschutzkompanien gegeben haben, bei denen sich schon Menschen bereit erklärt haben, mitzumachen. Es gab bei Andreas Meyer an der Wand eine Deutschlandkarte mit eingezogenen Strichen von Nellingsheim zu zum Beispiel Material- und Munitionsdepots der Bundeswehr, sodass der Eindruck entsteht, dass man da vielleicht mal hätte hinfliegen wollen. Und auf einem Papier fanden sie Infos zum Bekleidungsmanagement der Bundeswehr in Köln. Also es gab ganz konkrete Unterlagen zu wirklich Infrastruktur der Bundeswehr, die man ja schon mit der Fantasie in Verbindung bringen kann, dass dort eines Tages die Hubschrauber hinfliegen können.
Das sind ja viele Infos, die von Pescatore und Meyer potenziell bei diesen Kasernenbesuchen gesammelt haben könnten.
Andreas Meyer und Rüdiger von Pescatore, die äußern sich ja leider nicht. Die haben sich weder vor Gericht eingelassen noch zu unseren Fragen. Wir haben ihnen natürlich sehr, sehr, sehr viele Fragen gestellt, weil uns ja auch interessiert, was sie dazu zu sagen haben. Aber die haben beschlossen, sich an der Stelle schweigend zu verteidigen.
Was schließt du denn aus den Funden in Andreas Meyers Wohnung?
Ich fand erstmal sehr beeindruckend, rekonstruieren zu können, wie offenbar Andreas Meyer in seiner Wohnung, wie das so eine Art kleiner Gefechtsstand offenbar war. So hat jedenfalls Rüdiger von Pescatore es auch mal in der Chatnachricht, die wir gesehen haben, genannt. Und da entsteht bei mir das Bild, dass im Nellingsheim, in diesem kleinen, unscheinbaren Ort, so eine Art Kommandozentrale, Gefechtsstand entstanden ist, in dem man sich offenbar vorbereitet hat, genau auf dieses Szenario. Und dann mit der Idee, an einem Tag X Hubschrauber vielleicht auch zum Einsatz bringen zu können. Und die Ermittler finden bei Andreas Meyer in der Wohnung einen Zettel und den fand ich total interessant. Und zwar steht da oben drüber Einteilung der Trupps. Und dann sowas wie 12 mal CH53.
12 mal CH53 mit je 2 Trupps Kommandokräfte zur Absicherung und Gefangennahme, falls notwendig.
Das sind Hubschrauber, die zum Beispiel in Laubheim stationiert sind. So einen Zettel hat der dann da gehabt, ne? Und eine Sache hat mich besonders interessiert. Und zwar steht da einmal, 12 G4-Trupps werden aus Calw zusammengestellt. Und wenn wir wissen, was Calw ist, dann wissen wir, das ist der Ort, an dem Meyer selbst tätig war als Soldat. Da hat das Kommando Spezialkräfte, das KSK, seinen Sitz. Und auf dem Zettel stehen dann Namen, ganz konkrete Namen von Menschen. Und ich habe das gecheckt. Die arbeiten auch teilweise heute noch beim KSK, beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Es gibt einen Namen, der da drauf steht, der taucht auch an anderer Stelle nochmal auf. Und der war in einer gemeinsamen Signal-Chat-Gruppe, in der auch Andreas Meyer und Rüdiger von Pescatore waren. Und diese Signal-Chat-Gruppe hatte einen bestimmten Namen, die hieß Freunde. Und das ist natürlich spannend zu sehen, ist da vielleicht noch mehr? Gibt es Leute, die heute noch beim KSK arbeiten und dazu einen Bezug haben können?
Und was sagt dieser Mann dazu, der in dieser Gruppe war?
Wir haben den natürlich kontaktiert und hatten auch die Möglichkeit, tatsächlich mit ihm zu sprechen. Und der hat das zurückgewiesen und gesagt, naja, der Kollege Meyer, der sei am Ende ja auch krank gewesen und habe Kontakt gesucht. Er sei da vielleicht in eine Single-Gruppe geraten, aber habe da auch den Abstand zugesucht. Er sei kein Freund von Andreas Meyer gewesen und hat das also alles ganz weit zurückgewiesen.
Was sagen denn die Ermittler zu dieser Liste?
Wenn man so ein Dokument findet, dann wäre eigentlich meine Einschätzung, dass man als Polizei oder auch militärischer Abschirmdienst das doch wirklich durchprüft, also dass man einmal richtig in die Tiefe geht und prüft, ob man wirklich bei allen ausschließen kann, dass niemand davon wusste. Am Ende aller Tage will sich dazu offiziell niemand äußern, weder die Bundeswehr noch die Ermittlungsbehörden. Aber hinter vorgehaltener Hand hört man, dass man davon ausgeht, dass das so eine Art Wunschliste gewesen sein soll. Dass also es keine Anhaltspunkte dafür gäbe, dass die Soldaten tatsächlich davon wussten, dass Meyer sie möglicherweise tatsächlich einfach da notiert haben könnte, ohne deren Wissen. Meyer äußert sich dazu auch leider nicht. Wir hätten natürlich gerne von ihm gewusst, wie er das einordnet, wie das zu verstehen ist.
Wenn wir jetzt auf all die Erkenntnisse der Ermittlerinnen und Ermittler gucken, auf eure Rechercheergebnisse, worin siehst du denn die größte Gefahr, die von dieser ganz konkreten Gruppe ausgeht?
Es geht hier um knallharte Verfassungsfeinde, die auch unter Umständen dazu bereit sind, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gewaltsam abzuschaffen oder einzuschränken.
Da habe ich mit Daniel Meyer gesprochen. Der ist Verfassungsschützer beim Verfassungsschutz in Baden-Württemberg.
Und da geht es auch nicht um die Wahrscheinlichkeit, wie sie ihr Ziel erreichen könnten. Das wurde auch immer wieder kritisiert im Nachgang. Naja, es sei ja völlig unmöglich gewesen, diese Ziele zu erreichen. Spielt aus meiner Sicht aber keine Rolle. Ein Islamist, der hier einen Anschlag verüben möchte, wird durch den Anschlag auch nicht das Kalifat hier errichten können.
Eine Sache, die mir am allermeisten zu denken gibt, ist ein etwas kompliziertes Zitat von einem Mann, der war früher mal in der linken Bewegung aktiv und ist heute Herausgeber des rechtsextremen Kompakt-Magazins. Der heißt Jürgen Elsässer und der hat sich in einem Schweizer Online-Magazin mal so zitieren lassen. Der sagte, manche reden gern von Verschwörungstheorien und ich bevorzuge es, von Irrationalismus zu sprechen. Wenn es uns gelingt, den Irrationalismus zu entfalten gegen das Establishment, dann haben wir Aufstand, dann haben wir Revolution. Und ich fand das einen sehr interessanten Satz, weil der so taktisch und strategisch ist. Der erkennt, dass die Verwirrung, die Verirrung, das Irre, dass das im politischen Kampf eine Qualität hat, dass man es entfalten muss. Und das war für mich auch der Schlüssel, irgendwann zu verstehen, es ist irgendwie nicht Zufall, dass das alles so irre ist. Aber es gibt eben auch strategische Akteure, die diese ganzen irren Erzählungen, das ganze Verrückte, was damit auch einherschwingt, die das befeuern, auch staatliche Akteure wie Russland, die mit Desinformation genauso einen Unfug, solche Märchen erzählen und tausend- und millionenfach in Telegram-Chatgruppen unters Volk bringen. Und das war eigentlich der Moment, der mich in der Recherche am meisten bewegt hat, zu sehen, dass das kein Widerspruch ist, dass das eigentlich miteinander zu tun hat, dass das Verrückte, das Irre, das eine zum anderen führen kann und dass es auch Teil eines politischen Programms ist. Und wenn man das versteht, dann versteht man vielleicht auch noch mal besser einzuordnen, worum es hier eigentlich geht und warum das schon auch ganz konkrete Vorbereitungen, Umsturzversuche waren, wie realistisch die jetzt am Ende waren oder auch nicht, ist dann nochmal eine andere Frage.
Vielen, vielen Dank, Martin.
Danke, liebe Elena, für euer Interesse.
Zwei Jahre haben Martin Kaul, Helene Frömke und Antonia Merzhäuser recherchiert zum militärischen Arm der Gruppe Reuß. Dabei haben sie noch viel mehr herausgefunden, als in diese 11KM-Folge passt. Die ganze Recherche hört ihr im Podcast Hateland. Die erste Staffel heißt Deep State, vom Elitesoldaten zum Reichsbürger. Martin ist dafür nach Brasilien gereist, wo Rüdiger von Pescatore nach seiner unehrenhaften Entlassung jahrelang gelebt hat. Die ersten Folgen von Hateland gibt's überall, wo ihr Podcasts hört. Die ganze Staffel exklusiv vorab in der ARD-Audiothek. Den Link legen wir euch natürlich in die Shownotes. Autor der Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet haben Jasmin Brock und Lukas Waschbisch. Produktion Christine Frei, Konrad Winkler, Pia Janssen und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns bald schon wieder.